Hallo, schön. Wir wollen, dass jeden Mensch, der sich auf deutschem Boden befindet, in Verbindung mit der Liebe Christi kommt. Amen. Stell dir vor, dass es dann eine Stadt gibt in Deutschland, wo es unmöglich ist, den Stadt zu besuchen, ohne überführt zu werden von der Liebe Gottes. Na, du landest in Düsseldorf und dann steigst du aus dem Flugzeug und dann auf einmal kommt irgendwas über dich und du weißt, ich brauche Gott. Na, das wäre super. Und wir wollen es so werden. Und das heißt auch, dass jeden Mensch in unserem Land, heißt auch jeder mit jüdischer Abstammung, jeder, der Jude ist, jeder, der in Verbindung mit Israel hat, jeder, der Israel dann liebt, dass wir auch solches auch dann erreichen. Und deswegen ist es mir eine tolle Freude, dann Karel hier willkommen zu heißen und seine Frau, dann Irene. Sehr schön, dass ihr beide da seid. Steh kurz auf, dann dreh dich um und dann lass uns die begrüßen. Super, Karel, kommst du vorne und ich bete für dich. Und Karel wurde im Wort dienen. Sein Dienst heute war schon weitaus geplant, bevor Krieg in Israel ausbrach. Und wir spüren Gottes Führung, na, mit den Gästen und die Gastsprecher, die wir über die nächsten Wochen hatten, na, und die jetzige Situation, in der wir uns jetzt finden. Na. So, ich bete jetzt für das Wort. Vater, wir beten, dass du uns zum Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest, durch dein Kirill und durch dein Wort. Wir danken dir, dass er wieder hier ist, der Gründer unserer messianischen Tochtergemeinde hier, und beten, dass du ihm segnest. In der starken Namen Jesus. Amen.
Amen. Amen. Danke, danke, Josef. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder im alten, guten Jesushaus zu sein und mit guten alten Klaus Dieter und mit guten alten Günther zusammen zu sein und mit ganz neuen und frischen und jungen Josef. Wow. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Es ist eine Freude für mich, hier zu sein. Also manchmal sehe ich ganz neue Gesichter. Also ich gehe davon aus, dass manche kennen mich auch nicht gut, obwohl, keine Ahnung. Aber ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Karel Swiderski. Ich habe diese Gemeinde Beit Chesed hier, die sich im Jesushaus sammelt, gegründet im Jahre 96. Und hier war mein Zuhause für eine lange Zeit. Und das war eine sehr gesegnete Zeit, wirklich. Deswegen, Jesushaus ist tief in meinem Herzen. Also hier bin ich wirklich zu Hause. Dann seit 25 Jahren diene ich in einem jüdisch-messianischen Missionswerk. Das Missionswerk heißt Chosen People Ministries. Das ist das älteste jüdisch-messianische Missionswerk in der Welt und wurde im Jahre 1894, glaube ich, in den Vereinigten Staaten vom Rabbiner Leopold Cohen gegründet. Der kam zum Glauben an Jesus und hat plötzlich verstanden, dass dieser christliche Jesus eigentlich der versprochene jüdische Messias ist. Und seitdem predigen wir das Evangelium den Juden zuerst. Gerade darüber möchte ich heute auch sprechen. Aber wo ist Carlos? Carlos, wo bist du? Carlos, ich segne dich, mein Bruder. Ich fühle mich total peinlich, weil man hat mir gesagt, dass ich kann deine Bücher da vorne an der Seite ein bisschen schieben und mein Material da auszulegen. Und wirklich, jetzt nach deinen Worten fühle ich mich total peinlich. Also es tut mir wirklich leid. Da liegen unsere Zeitungen, das ist Kol Chesed, vielleicht jemand kennt diese Zeitung, das ist einzige jüdisch-messianische Zeitung und ich bitte, nimm das mit, das ist kostenlos. Es ist nicht ganz jüdisch, aber okay. Und dann gibt es noch eine sehr wichtige Gelegenheit, nämlich man kann sich eintragen, um unsere Briefe und Material über jüdische Lage zu bekommen. Unsere Gebetsbriefe auch. Ich diene seit 2007 in Chicago. Und in Chicago, es gibt eine Menge von verschiedenen Juden. Sie brauchen Jesus. Ich kann ganz genau nicht sagen, wie viele Juden da leben, aber vielleicht 1 Million ungefähr. Also überall stehen Synagogen jeder möglichen Art. Und alle diese Juden brauchen nur eins, Jesus, sie wissen es nicht. Ja. Und bis heute noch, die jüdischen Menschen gehören zu den am wenigsten erreichten Gruppen für das Evangelium. Ja, das ist unsere Lage. Deswegen betet bitte für Israel. Betet bitte für jüdische Menschen, auch hier in Deutschland, damit sie zum Glauben kommen. Okay, und betet auch für uns. Vor 3 Jahren, gerade wegen, während Pandemie, haben wir einen Radiodienst in Chicago angefangen. Und somit erreichen wir eine Menge von jüdischen Menschen. Viele hören uns zu. Und ich habe schon auf die Straßen Menschen getroffen, die mich erkennen durch meine Stimme. Sie hören mich zu. Das ist einfach wunderbar. Vor kurzem hat uns ein älterer Mann angerufen und er hat gesagt, ja, ich bin gerade, das ist am Samstag, ich bin gerade aus der Synagoge gekommen und nun höre ich eure Programm immer. Also ich bin immer da dabei. Und er sagte, ja, ich bin auch einverstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sagte, ich glaube, alle glauben so. Aber sagte er, ich glaube nicht, dass er Gott ist. Aber ich glaube, dass du glaubst so auch nicht. Oder? Ich sagte, gut, Gott ist nicht so einfach. Lass uns treffen und darüber sprechen. Aber das hat mich total fasziniert. Ein Jude, der aus der Synagoge nach Hause kommt und sagt, dass er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Okay, lass uns weitersprechen. Das ist super. Also betet bitte für uns. Und wieder, da gibt es die Möglichkeit, sich einzutragen, um auch unsere Gebetsbriefe zu bekommen und die Information über Israel aus der ersten Hand, weil unsere Missionswerk hat verschiedene Zweige in verschiedenen Ländern, natürlich auch in Israel und in Deutschland. In Deutschland heißt das Missionswerk Beza Shalom Evangelium. Das ist der Zweig von Chosen People Ministries. Gut. Es freut mich sehr zu sehen, wie viele Menschen aus den Nationen zum Glauben an Jesus kommen. Und natürlich, es fasziniert mich. In 2000 Jahren, das Evangelium hat die ganze Erde erreicht. Und heute ist es so einfach. Ja, Chinesen glauben an Jesus. Was? Ist das einfach? Nein, das ist nicht einfach. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder Gottes. Ja? Die ehemaligen Muslims glauben an Jesus. Ist es ganz einfach? Nein, das ist ein Wunder Gottes. Aber heute möchte ich euch zurückbringen zu den Wurzeln. Okay, lasst uns darüber sprechen ein bisschen, denn da gibt es ein Problem, ein kleines Problem. Und ich hoffe, dieses Problem zu lösen. Und somit möchte ich anfangen, das steht im Römer 1,16, hat Paulus geschrieben, denn ich schäme mich das Evangelium nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Gläubigen, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Kein Wort über Deutsche. Ja. Unter dem Begriff Grieche sind dann alle Menschen ja, dabei. Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Erklärung dieses Verses eigentlich. Erstens, da die Geschichte des Evangeliums in Israel begann, wurde das Evangelium natürlich zuerst den Juden gepredigt. Dann begannen auch Nicht-Juden zum Glauben an Jesus zu kommen, vor allem nachdem ein junger und sehr gebildeter Jude, möglicherweise ein Rabbiner namens Shaul, kennt ihr den? Apostel Paulus, genau. In den östlichen Teil des Römischen Reiches ging, um das Evangelium zu predigen. Hört das vernünftig an? Logisch gesehen, ja. Es gibt jedoch ein Problem. Als Heidenapostel, ging unser Rabbi zuerst in der Synagoge. Warum? Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Jesus ist ein Jude. Ich würde sogar sagen, Jesus ist der Jude. Er wurde am achten Tag beschnitten und in diesem Fleisch, das ist wichtig, das am achten Tag beschnitten wurde, ist er von den Toten auferstanden. Daher reichen Bilder oder, was weiß ich, Ikonen für mich persönlich nicht zu beweisen, dass er kein Jude ist. Und wenn er aber kein Jude ist, dann ist er auch kein jüdischer Messias. Aber wenn er nicht der jüdische Messias ist, dann hat es keinen Sinn, an ihn zu glauben, denn laut der Bibel soll der Messias der jüdische Messias sein. Und wenn er der jüdische Messias ist, wem soll ich dann von ihm erzählen? Den Juden natürlich. Richtig? Ist es logisch? Alle sind damit einverstanden? Ja. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Aber okay. Also fange ich von ganz hinten an. Isaiah 40, 1 und 2. Tröstet, ja, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Sprich Jerusalem Trost zu und rufe ihr zu, dass ihr Kampf zu Ende ist, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte für alle ihre Sünden. Die Tora, man weiß, was die Tora ist, ja? Die ersten 5 Bücher der Bibel, die Tora. Die Tora ist ein einzigartiges und tiefgreifendes Buch, das uns von Gott selbst überliefert wurde. Leider wurde das Buch abgelehnt, als er in die Hände von den Menschen ginge, die zwar öffentlich den griechischen Namen des Messias Israels benutzen, aber persönlich nicht an ihn geglaubt hatten. Es folgte die Inquisitionen, die Verfolgung und Ermordung von Andersdenkenden und der Antisemitismus, der zum Holocaust führte. Auch heute noch ist die Welt noch nicht frei von den Kirchen, die die Tora abgelehnt haben. Also die Tora. Die Tora erzählt uns von einem einzigen Volk und erwähnt beiläufig andere Völker in ihrer Verbindung mit Israel. Durch das Beispiel des Volkes Israel und seine Gemeinschaft mit Gott lernen wir viel über Gott selbst. Gott ist der Geist und es ist unmöglich, ihn zu beschreiben. Die Worte dafür, würden dafür nicht ausreichen. In einigen Schriften, wie zum Beispiel bei Hesekiel, erscheint die Herrlichkeit Gottes in Form von Wesen, die 4 Gesichter und Räder volle Augen haben. Dieses Bild erhält noch ein weiteres Detail, ein Feuer und eine Stimme, die von Feuer ausgeht. Die gleiche Beschreibung finden wir auch im Buch der Offenbarung. Es ist unmöglich, Gott zu beschreiben. Aber wenn wir seine Beziehung zu Israel studieren, erkennen wir die Charakterzüge des Schöpfers des Universums. Die Tora demonstriert uns diesen erstaunlichen, großen, unheiligen Gott, der die Sünde hasst und die Sünde liebt. Rabbi Shaul oder Apostel Paulus, ein Experte auf dem Gebiet der Tora, schrieb einen Brief an die gläubigen Heiden in Rom. Und diesen Brief erhielt den Namen Römerbrief. Dieser Brief hat Martin Luther seinerzeit so stark beeindruckt, dass er aufgehört, Mönch zu sein und die Reformation anleitete. Paulus wusste sicherlich nicht, dass seine Glaubensbotschaft über den jüdischen Messias nach eigenen Jahrhunderten verdreht werden würde, indem sie gewaltsam in einer plumpe religiös-politische Machtinstitut umgewandelt würde, so dass das Oberhaupt dieser Institution sogar die jüdische Tora leugnen und sein eigenes heidnisches Gesetz aufstellen würden. Heute können wir mit Bedauern bezeugen, dass die Menschheit kein schlimmere Gesichter hat als die Gesichter des mittelalterlichen Kirche. Die Geschichte, in der Gott völlig außer Acht gelassen wurde. Dies ist eine Geschichte des tiefsten Wertverfalls, die mit dem Antisemitismus begann. Damals erklärten die sogenannten Kirchenväter, dass Gott hat sein Volk verworfen und die Tora dementsprechend ihre Gültigkeit verloren hatte. In seinem Brief an die Römer stellt Paulus eine rhetorische Frage, die er selbst beantwortet. Das steht in Römer 11, 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Im zweiten Kapitel erklärt Paulus, dass Israel, obwohl das von Gott erwählte Volk, genauso sündig ist wie alle anderen Völker. Natürlich brauchen alle Menschen Jesus. Und das gilt auch für Israel. Woher wissen wir, dass wir die Erlösung von den Sünden brauchen? Durch die Tora. Die Tora erklärt uns zu Sündern. Das Yom Kippur-Fest macht uns klar, dass wir, wenn wir ein ganzes Jahr lang nicht gesündigt haben, nicht einmal in Gedanken, was technisch unmöglich ist, aber wenn doch, dann sind wir immer noch verpflichtet, als Sünder an der Opfergabe an Yom Kippur teilzunehmen. Du bist ein Sünder nicht, weil du sündigst. Du bist ein Sünder, weil du als solcher berufen bist. Du bist bereits als Sünder geboren worden. Unabhängig davon, welche Nationalität du hast, in welchem Land du lebst, welche Uniform du trägst und was du tust, ob du an Gott glaubst oder nicht. Du bist ein Sünder, so steht in der Tora. Wenn wir das alles leugnen, entsteht natürlich ein ganz anderes Bild von Gott. Das ist dann ein Gott, den wir nicht kennen, der aus irgendwelchen seltsamen Gründen seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, um von bösen Juden ermordet zu werden und an den man nun glauben muss. Paulus schreibt weiter, Römer 2, 14, 15. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder entschuldigen. Aus der Tatsache, dass die Menschen die Tora ablehnten, wurden der Schluss gezogen, dass es irgendwo auf der Erde rechtschaffene Gerechte, Heiden gegeben müsste, die nicht an Gott glauben. In den Köpfen des Westeuropäer, ich habe tausendmal mit Deutschen gesprochen auch darüber, ist so, dass zum Beispiel Sibirien ein Land ist, in dem das Leben für den Menschen unmöglich ist, dort laufen Bären auf die Straßen. Ja? Irgendwo dort in Sibirien, in der Taiga, in einem Wald, lebt ein gerechter Heide und jagt unschuldige Bären. Wird dieser Mann von Gott rechtfertigt werden? Humanistische Menschen stellen sich die Frage und sagen einheilig, ja. Die Tora lernt uns jedoch, dass alle gesündigt haben. Und Paulus tut nichts anderes, als die Tora im Sinne des Glaubens an Jeshua, an Jesus zu interpretieren. Wenn er von Glauben, von gläubigen Heiden spricht, zitiert er wortwörtlich den Propheten Jeremia 31:31. Der Allmächtige wird einen Bund schließen. Er wird das steinerne Herz durch ein fleischendes Herz ersetzen, indem er das Gesetz, das heißt die Tora, in das Herz eingraviert. Nun sagt Paulus in seiner Ansprache an die Römer, dass ein Nichtjude, der den Gott Israels nicht kennt, durch den Glauben an den Messias Jesus ein neues Herz bekommt, das die Tora enthält. Und er hat eine viel stärkere Beziehung zu Gott als ein Jude, der eifrig zu demselben Gott betet, aber Jesus nicht kennt. Die Nichtjuden, an die sich Paulus wendet, waren die Mitglieder der ersten nichtjüdischen Gemeinde, die an Jesus glaubten. Sie besuchten wahrscheinlich eine Synagoge und hatten eine gewisse Vorstellung von der Tora, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen. Dann offensichtlich verstanden sie, dass der Gott Israel sich von anderen Göttern unterscheidet. Die Heilige Schrift nennten diesen Menschen Menschen, die Gott ehren. Als Paulus unter den Nichtjuden predigte, kamen sie erst zum Glauben. Die Tora war für sie kein unbekanntes Buch. Paulus schreibt an diejenigen, die die Tora verstehen wollen. Er schreibt über die Tora, legte sie aus und zeigte durch die Tora, was mit ihnen geschah, wenn sie zum Glauben an Jesus kamen. In Kapitel 9 erklärt Paulus, dass Israel das auserwählte Gottesvolk ist, zu dem die Bündnisse, nämlich die Tora, gehören. In Kapitel 10 deutet, dass unabhängig von der Tatsache, dass das Volk auserwählt ist, die Erlösung nur durch den Glauben an Jesus möglich ist und es keinen anderen Weg gibt, zu Gott zu kommen. Im Kapitel 11 zeigt, wie dies alles zusammen funktioniert und voneinander abhängt. Also in Römer 11, von 11 bis 15, schreibt er Folgendes. Ich sage nun, sind sie etwas gestrauchelt, damit sie fielen? Auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zu Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zu Eifersucht reize und einige aus ihnen rette. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Dieser Abschnitt kann in zwei Teile geteilt werden. Israel hat Jesus nicht angenommen, das erste, und das zweite, Auferstehung von den Toten. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen Abschnitt richten, dann stellen wir Folgendes fest. Paulus glaubt, dass der Fall Israels das Heil für die Heiden ermöglicht hat. Es ist gut, dass die Juden Jesus nicht angenommen haben. Das bedeutet nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat oder dass die Juden blind sind, wie die Kirche eine Zeit lang dachte, oder dass sie so viel zu klug sind, wie manche immer noch glauben. Im 9. Jahrhundert lebte ein bekannter Talmudist, Rabbi Shlomo ben Yitzchaki oder Rashi. Eine Zeit lang lebte er in Frankreich und dann in Deutschland, in der Stadt Worms. Es gelang ihm, den ersten Kreuzzug im 9. Jahrhundert zu überleben. Während des ersten, zweiten und dritten Kreuzzuges wurden alle jüdischen Gemeinden entlang des Rheins vollständig zerstört. Die Pogrome jener Zeit sind in ihrer Brutalität kaum zu beschreiben und erschrecken uns immer noch. Rabbi Rashi, der zahlreiche Kommentare zur Heiligen Schrift verfasst hatte, war der Meinung, dass zum Beispiel Jesaja 53 die Tatsache beschreibt, dass Gott Israel für die Nichtjuden geopfert hat. Dieses Thema könnte sicherlich ernsthaft aufgefochtert werden. Aber wenn Rashi den Brief an die Römer heute lesen würde, würde er ihm jedoch zustimmen. Interessant. Es gibt eine weitere erstaunliche gute Sache. Wie gut war es, dass Jesus gestorben ist? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Wie schwer ist es, dies laut auszusprechen? Wir sind doch Humanisten, wir sind gegen die Todesstrafe, weil wir uns schlecht fühlen, wenn einem schlecht geht. Schließlich wollen wir, dass allen gut geht. Wir beten jedes Mal darüber, oder? Aber bei Gott ist alles anders. Gott hat Jesus als Opfer für unsere Sünde gegeben. Er ist an meiner Stelle gestorben und das ist gut so. Der Prophet Jesaja ruft aus, tröstet, tröstet mein Volk. Sagt er, richtet mein Volk, tötet mein Volk, verfolgt mein Volk. Inmitten eines kleinen Volkes, das in einer weit entfernten Provinz des Römischen Reiches lebte, kam der verheißene Messias. Er hat sich diesem Volk nicht offenbart, sondern die Augen verschlossen, ihre Fragen nicht beantwortet und praktisch nie klar gesagt, dass er der wahre Messias ist. Der zweite Teil dieses Abschnitts zeigt uns ein anderes Bild. Römer 11, 13 bis 15. Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun Nationenapostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise, die mein Fleisch sind, zu Eifersucht reiße und einige von ihnen rette. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn die Verwerfung Jesu durch Israel zu einem einzigartigen Ergebnis führt, alle Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, alle Nationen kennen Jesus so tief, dass wir heute sagen, das ist normal, dass Chinesen an Jesus glauben. Das ist kein Wunder für uns, wir haben daran gewöhnt, oder? Dann welche Konsequenz wird dann die Annahme Christi haben? Das ist die Frage, die Paulus als nächstes stellt. Dieser Effekt kann man mit einem Leichnam verglichen werden, der zum Leben erwacht ist. Die Bibel lässt uns immer wieder wissen, wie einzigartig Gott wirken kann, dass zum Beispiel das Leben zu einem Verstorbenen zurückkehrt. Im 11. Kapitel des Johannesevangeliums wird von Lazarus erzählt. Die Geschichte beginnt mit einer Botschaft der Schwester, die sich wegen Lazarus an Jeschua wenden. In Johannes 11,3 steht, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, hier, Herr, siehe, der den du liebst hast, ist krank. Also sie nennen Lazarus sogar nicht per Namen. Sie sagen, den, der du liebst. Was heißt das? Schnell, komm hier. Schnell. Am schnellsten. Er ist am Sterben und du kannst ihn retten. Jesus eilt nicht sofort zu dem sterbenden Lazarus. Er wartet noch 2 Tage und kommt erst, als Lazarus bereits 3 Tage begraben ist. Die Menschen, die gekommen sind, um die Familie zu trösten, fragen sich, warum Jesus nicht früher gekommen ist. Denn aufgrund seiner Fähigkeit, Menschen zu heilen, wäre Lazarus gar nicht erst gestorben. Dann vollbringt Jesus ein Wunder, das alle anderen von ihm vollbrachten Wunder überschriften. Nach einem kurzen Gebet kommt der kürzlich verstorbene Lazarus aus dem Grab. In Vers 45 stellt die Konsequenz der Geschichte dar. Johannes 11, 45. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubte an ihn. Wenn wir an den Anfang dieses Berichts zurückkehren, lesen wir von Jesu Erklärung, warum er sich nicht beeilte, zu dem kranken Lazarus zu kommen. Das wird geschrieben als, aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Wie gut meint Jesus, dass Lazarus gestorben ist? Wir sind damit nicht einverstanden. Niemandem geht es dadurch gut und schon gar nicht den Schwestern von Lazarus, oder? Doch Jesus erklärt, dies ist zur Ehre Gottes. Genau wie damals, als Jesus gestorben war, es dient zur Ehre Gottes. Wie gut, dass die Juden Jesus nicht angenommen haben, denn auch das ist zur Ehre Gottes. Habt ihr niemals dran gedacht, einem nie ungläubigen Juden zu danken dafür, dass er an Jesus nicht glaubt? Weil vielleicht, wenn er an Jesus geglaubt hätte, glaubt denn ihr heute nicht an ihn? Ha? Das ist die biblische Logik. Aber ging es Lazarus gut, während er im Sterben lag? Es ging ihm sehr schlecht. Lass uns vorstellen, er wartete auf Jesus. Und er wusste ganz genau, dass wenn Jesus kommt, wird er ihn heilen. Er braucht nur ein Wort zu sagen und vielleicht muss er ihn nur zu berühren. Und dann wird er wieder gesund sein. Er weiß das ganz genau und er wartet auf Jesus, er wartet. Aber Jesus geht nicht. Und in diesem Warten, er stirbt. Langsam stirbt. Wie fühlte sich Jesus, als er zur Kreuzigung ging? Dreimal bat er seinen Vater, diesen Kelch von ihm zu nehmen. Als er am Kreuz starb, zitierte er den Psalm von David 22, 1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie fühlt sich Israel? Lass uns vorstellen. Ihr Heutige, die ganze Geschichte von Lazarus kennt, sitzt nun am Bett des sterbenden Lazarus. Was würdet ihr ihm sagen? Wahrscheinlich trösten, oder? Das ist kein Problem. Das macht nichts, dass Jesus nicht kommt. Er kommt. Er wird kommen. Etwas später. Aber rechtzeitig auf jeden Fall. Und du wirst am Leben bleiben. Du brauchst keine Angst zu haben, oder? Sogar Jesus erhält diesen Trost. Im Lukas 9, 30 und 31 lesen wir, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Moses und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Sogar Jesus erhält diesen Trost. Und nun Jesaja sagt, 40, 1 und 2, tröstet, ja, tröstet mein Volk. Spricht dein Gott. Interessant ist, dass zu dieser Zeit gab es nur ein Volk, das diesen Gott kannte, und das war Israel. Und nun spricht Jesaja ganz interessant, tröstet, ja, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Mein Volk, dein Gott, wer sind die Menschen hier, dessen Gott ist gemeint? Und es gibt nur eine Gruppe der Menschen, die Gott Israels anbeten. Das sind Christen. Und hier kann ich verstehen, dass Jesaja prophetisch wendet sich an Christen und sagt, tröstet, tröstet. Mein Volk, spricht dein Gott. Spricht Jerusalem Trost zu. Und rufe ich zu, dass ihr Kampf zu Ende ist, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte für alle ihre Sünden. Wenn wir heute an Israel denken, was können wir machen? Tröstet, tröstet mein Volk. Paulus lernt uns, wie wir diese Trost in eine bessere Art und Weise machen können. In Römer 11, 13 bis 15 sagt er folgende: Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zu Eifersucht reize und einige aus ihren rette. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderer sein als Leben aus den Toten? Der Prophet Zacharia, der über die Zukunft Israels profitiert hatte, sprach davon, dass Gott alle Völker zum Krieg gegen Israel versammeln würde. Vielleicht leben wir schon zu dieser Zeit. In Zacharia 12,10 sagte er aber über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchgebohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Wenn wir diese Geschichte im Kontext unseres Themas betrachten, werden wir erstaunliche Parallelen erkennen. Damit Lazarus die Auferstehung erleben können, musste er sterben. Damit Jesus auferstehen konnte, musste er ebenfalls sterben. Dies waren sehr schwierige Momente in ihrem Leben. Damit Israel die Auferstehung erleben kann, muss er ernsthafte Probleme geben. Wenn diese Probleme so schwerwiegend werden, dann ist keine Hoffnung mehr gibt, dann wird das eintreten, was Jesus selbst vorausgesagt hat. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr spricht. Baruch haba b'shem Adonai. Gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Wenn alle Völker einen Krieg gegen Israel beginnen, dann wird derjenige, dessen Hände durchgebohrt sind, seinem Volk zu Hilfe kommen. Im Jahre 48, als der Staat Israel gegründet wurde, geschah ein weiteres Wunder. Die Sprache der Tora wurde wiedergelebt. Ivrit. Mit der Wiederbelebung der Sprache kamen Theologen, die begannen, die Heilige Schrift zu studieren und sich ihr von hebräischen Standpunkt auszunähen. Fazit: Die Tora erwachte zum Leben. Infolgedessen sind messianische Gemeinden entstanden, in denen Juden erklärten, dass sie an Yeshua, an Jesus glauben wollen, so wie ihre Vorfahren getan haben. Darüber hinaus werden die Kirche wiederbelebt. Die Kirche begann langsam, sich dem zuzuwenden, der kein Feind, sondern ein Freund ist. Zu dem, den man segnen und nicht verfluchen sollte. Je aktiver das geschieht, desto heftiger und häufiger wird sich die Welt, die Gott nicht kennt, gegen den Staat Israel. Heutzutage leben wir in einer einzigartigen Zeit. Die Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk, klingen hochaktuell. Wie kann Israel getröstet werden? Und Paulus antwortet, 11 bis 14. Ich sage, nun sind sie etwas gestrauchelt, damit sie fielen, auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zu Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch der Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zu Eifersucht reize und einige aus ihnen rette. Was für einzigartige Möglichkeit ist, dieser Volk mit dem Wort und dem Leben voller Liebe zu Jesus, der für uns gestorben ist, zu trösten. So zu leben, dass die ungläubigen Juden für ihren Gott eifern, wenn sie euren Wandel mit ihm sehen. Was für eine wunderbare Art, einem ungläubigen Juden zu sagen, dass Jesus auch für ihn gestorben ist, damit er von den Toten auferstehen kann. Tröstet, tröstet mein Volk, tröstet Volk das der Tora, tröstet dieses Volk Israel, betet für Errettung dieses Volkes. Das Ergebnis wird erstaunlich sein. Deshalb sagt Paulus in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Gläubigen, sowohl dem Juden zuerst, dem Juden zuerst. Kann ihr mit mir das wiederholen? Dem Juden zuerst. Dem Juden zuerst und dann allen anderen. Und dann allen anderen. Das müssen wir nicht vergessen. Sobald Israel Jesus, der durchgeburt wurde, sieht, beginnt der Moment in der Geschichte, der tausendjähriges Reich genannt wird. Tausend Jahre lang wird Frieden auf der ganzen Erde herrschen. Tausend Jahre lang wird alles so sein, wie Gott es ursprünglich geplant hat, was aber nicht geschehen ist, weil Israel Jesus nicht kannte. Aber wie gut, dass die Juden Jesus nicht angenommen haben. Denn dadurch wurde eine große Zahl von Nicht-Juden gerettet. Und wie wunderbar wird es sein, wenn sie Jesus annehmen. Es wird es Frieden auf dieser Erde geben. Verpasst nicht diese Gelegenheit. Israel, das Volk der Tora, zu trösten. Und schreibt euch ein, um unsere Gebetsbriefe zu bekommen. Amen. Lieber Vater, lass uns beten. Danke. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diese Gelegenheit gibst, auch hier in Deutschland, dein Volk zu trösten, das Evangelium ganz gezielt an Israel zu predigen und auch zu sehen, wie Juden zum Glauben kommen. Das ist ein Segen, Vater. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir darüber sogar in der Bibel lesen können. Das ist dein Wort, das genau das, was du willst. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns segnest. Segne uns. Ich danke dir, Vater, dass so viele Menschen aus verschiedenen Nationen zu dir kommen. Das ist ein großer Segen. Ich danke dir, dass ich eins von dieser Gruppe der Menschen bin, denn ich gehöre dazu, zu deiner Gemeinde. Ich danke dir, dass wir so verschiedene können dich zusammen anbeten und deine Wunder sehen. Ich danke dir, Jesus, und ich bitte dich um deinen Segen für uns, für Israel und für die Nation. Im Namen des Heiligen Israels, im Namen von Jesus, im Namen von Yeshua Mashiach. Amen.
Das ist besser. Darf ich dir das geben? Nämlich das. Danke, Kyrill, für deine Predigt. Du hast uns heute nicht Milch gegeben, sondern richtiges Brot. Das Brot des Lebens. Und ich muss dich jetzt für eine Sache überfallen. Niemand wäre besser auch dafür, für das, was ich auf dem Herz habe, für die Ministry Time hier, für unser Gebet. Zu beten für das, was man so plakativ Weltfrieden nennt, aber wir haben da Probleme mittlerweile, die sehr wichtig sind. Du kommst aus Chicago, Illinois zu uns und hast die letzten 7 Jahre unter den Amerikanern gelebt. Weißt, wie die da denken? Ich weiß, in jedem Bundesstaat denkt man anders, aber Chicago, wo ich oft war, ist sicher einigermaßen repräsentativ. Und ich will dich bitten für deine ehemalige Heimat, Russland, und du bist in der Sowjetunion aufgewachsen sicher, und für Israel und für das, was jetzt Israel macht, und für die Menschen, die da so leiden, insgesamt leiden müssen unter Hass, da würde ich dich bitten zu beten. Weil unser Jesus, Jeshua, hat allen Hass überwunden. Und in 1. Korinther 13,13 steht drin, dass die Liebe das Wichtigste ist. Und Hass wird durch Liebe an Jeshua überwunden.
Soll ich jetzt beten? Okay, ja, natürlich. Ich habe euch ein Brot gegeben, weil wir genießen, das deutsche Brot zu essen. Besonders nach Amerika. Also, ja. Also, lass uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns die Lösung gegeben hast, um alle Probleme auf einmal zu lösen. Diese Lösung hat einen Namen. Jesus. Jesus, du bist die Lösung. Du bist die Lösung für Russen, du bist die Lösung für die Ukrainer. Du bist die Lösung für Palästinenser, du bist die Lösung für Israel. Du bist die Lösung. Ich bitte dich, segne diesen Menschen, damit sie dich erkennen. Ich bitte dich um die Gemeinden, um messianischen Gemeinden in Israel, um christlichen Gemeinden in Palästinensergebieten und in Russland und in der Ukraine. Aktiver zu werden, aktiv zu handeln, aktiv dein Wort zu verkündigen. Gerade in diese schwierigen Zeiten, du hast uns vorausgesagt, dass diese Zeiten kommen. Aber es gibt eine Lösung. Gib uns diese Kraft. Gib uns dieses Gefühl, dich nicht zu schämen und das Evangelium ganz gezielt zu predigen, wissend, dass das nur die Lösung ist, um alles zu bekämpfen, was schlecht läuft. Ich bitte dich um dieses Segen und natürlich, ich bitte dich um dein Segen für die Gemeinde Jesus Haus, damit jeder hier aktiv wird. Aktiv dein Wort zu predigen, auf die Straße zu gehen und das Wort zu predigen. Ich danke dir dafür, bitte dich um diesen Segen im Namen Jesu. Amen. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, wir haben nächste Wochenende eine Konferenz in Hohegrät. Ich weiß nicht, ob Hohegrät ein Begriff ist, in Westerwald, nicht weit von hier. Und in unserer Zeitung, an der letzten Seite der Zeitung, gibt es eine Anzeige, man kann es lesen und auch teilnehmen. Das ist eine messianische Konferenz, muss sehr interessant sein. Danke.
Vielen Dank, Kirill.